setzen wir diese Frage der ehelichen Kommunikation, die ja beinhaltet auch die voreheliche, so hatte ich, oder so hatten wir uns heute Nachmittag geeinigt, mit einer Geschichte fort, die wieder in den Bereich der negativen Begebenheiten fallen wird. Und zwar 1. Buch Mose Kapitel 34. Dort geht es um die voreheliche Beziehung von Dina, der Schwester der 12 Söhne Jakobs. Und Dina, die Tochter Leas, die sie dem Jakob geboren hatte, ging aus, die Töchter des Landes zu sehen. Da sah Sichem sie, der Sohn des Heveters Hamor, des Fürsten des Landes, und er nahm sie und legte sich zu ihr und tat ihr Gewalt an. Und seine Seele hing an Dina, der Tochter Jakobs, und er liebte das Mädchen und redete zum Herzen des Mädchens. Und Sichem sagte zu seinem Vater Hamor, nimm mir dieses Mädchen zur Frau. Und Jakob hatte gehört, dass er seine Tochter Dina in der Art hatte, seine Söhne aber waren mit seinem Vieh auf dem Feld, so schwieg Jakob, bis sie kamen. Und Hamor, der Vater Sichems, kam heraus zu Jakob, um mit ihm zu reden. Und die Söhne Jakobs kamen vom Feld. Als sie aber davon hörten, fühlten sich die Männer gekränkt und wurden sehr zornig, weil er eine Schandtat in Israel verübt hatte, bei der Tochter Jakobs zu liegen, denn so etwas hätte nicht geschehen dürfen. Und Hamor redete mit ihnen und sagte, mein Sohn Sichem, seine Seele hängt an eurer Tochter, gebt sie ihm doch zur Frau. Und verschwägert euch mit uns, gebt uns eure Töchter und nehmt euch unsere Töchter und bleibt bei uns wohnen und das Land soll offen vor euch liegen. Bleibt verkehrt darin und macht euch darin ansässig. Und Sichem sprach zu ihrem Vater und zu ihren Brüdern, lasst mich Gunst finden in euren Augen. Was ihr mir sagt, will ich geben. Legt mir sehr viel auf als Heiratsgeld und als Geschenk, ich will es geben. So wie ihr es mir sagt, nur gebt mir das Mädchen zur Frau. Da antworteten die Söhne Jakobs dem Sichem und seinem Vater Hamor mit Hinterlist und redeten, weil er ihre Schwester Dina entehrt hatte. Und sie sagten zu ihnen, wir können das nicht tun, unsere Schwester einem unbeschnittenen Mann geben, denn das wäre eine Schande für uns. Nur unter der Bedingung wollen wir euch zu Willen sein, wenn ihr werdet wie wir, indem sich alles Männliche bei euch beschneiden lässt. Dann wollen wir euch unsere Töchter geben und uns eure Töchter nehmen, und wir wollen bei euch wohnen bleiben und zu einem Volk werden. Wenn ihr aber nicht auf uns hört, euch beschneiden zu lassen, dann nehmen wir unsere Tochter und ziehen weg. Und ihre Worte waren gut in den Augen Hamors und in den Augen Sichems des Sohnes Hamors, und der junge Mann zögerte nicht, dies zu tun, denn er hatte Gefallen an der Tochter Jakobs. Und er genoss mehr Ansehen als alle im Hause seines Vaters. Und Hamor und sein Sohn Sichem kamen in das Tor ihrer Stadt, und sie redeten mit den Männern ihrer Stadt und sagten, diese Männer sind friedlich gegen uns gesinnt, so mögen sie im Land wohnen bleiben und darin verkehren, und das Land, siehe, nach beiden Seiten ausgedehnt liegt es vor ihnen. Wir wollen uns ihre Töchter zur Frau nehmen und ihnen unsere Töchter geben. Nur unter der Bedingung wollen die Männer uns zu Willen sein, bei uns zu wohnen und ein Volk mit uns zu werden, dass sich bei uns alles Männliche beschneiden lässt, so wie sie beschnitten sind. Ihre Herden und ihre Sitz und all ihr Vieh werden sie dann nicht uns gehören. Nur lasst uns ihnen zu Willen sein und sie werden bei uns wohnen. Da hörten auf Hamor und auf seinen Sohn Sichem alle, die zum Tor seiner Stadt ein- und ausgingen. So ließ sich alles Männliche beschneiden, alle, die zum Tor seiner Stadt ein- und ausgingen. Und es geschah am dritten Tag, als sie in Schmerzen waren, da nahmen die beiden Söhne Jakobs, Simeon und Levi, die Brüder Dinas, jeder sein Schwert und kamen ungehindert gegen die Stadt und erschlugen alles Männliche. Auch Hamor und seinen Sohn Sichem erschlugen sie mit der Schärfe des Schwertes und nahmen Dina aus dem Haus Sichems und gingen davon. Die übrigen Söhne Jakobs kamen über die Erschlagenen und plünderten die Stadt, weil sie ihre Schwester entehrt hatten. Ihre Schafe, ihre Rinder, ihre Esel und alles, was in der Stadt und was auf dem Feld war, nahmen sie. Und alle Vermögen und alle ihre Kinder und ihre Frauen führten sie weg und plünderten auch alles, was in den Häusern war. Da sagte Jakob zu Simeon und Levi, ihr habt mich ins Unglück gebracht, indem ihr mich stinkend macht bei den Bewohnern des Landes, bei den Kanaanitern und bei den Perizzitern. Ich aber bin ein geringes Häuflein. Wenn sie sich gegen mich versammeln, werden sie mich schlagen und ich werde vernichtet, ich und mein Haus. Sie aber sagten, durfte er unsere Schwester wie eine Hure behandeln? Das ist ein extremes Beispiel, was wir haben. an vorehelicher Kommunikation. Ich wiederhole das nochmal, ich habe das ja mehrfach inzwischen schon gesagt, Sexualität ist Sprache. In der Ehe die Sprache der Vertrautheit zwischen Mann und Frau, aber auch außerhalb jeglicher ehelichen Beziehung ist Sexualität immer Sprache, vermittelt eine Botschaft. Und wie jede Sprache ist auch Sexualität missverständlich und so wie der eine meint, wer weiß, wie präzise zu kommunizieren und der andere versteht ganz was anderes darunter, kann eben auch jeglicher Sexualkontakt vom anderen völlig anders verstanden werden, als ich es meine. Auch das ist ein Grund, warum Gott diese sehr tiefgehende Begegnung in den Schutzraum des einen Mannes und einer Frau als eines Menschen gestellt hat. Denn ein Mann und eine Frau bilden zusammen einen Menschen. Gott schuf den Menschen als Mann und als Frau. Das heißt, der Unverheiratete ist trotzdem ein Mensch, aber der Verheiratete ist dann nicht zwei Menschen. Er ist zwar verantwortlich, auch für sein eigenes Leben weiterhin, und trotzdem bilden ein Mann und eine Frau zusammen einen Menschen. Man sieht es auch sogar manches Mal bei alten und wohlverheirateten Ehepaaren, die ähneln sich auf eine geheimnisvolle Weise, direkt schon im Aussehen. In ihren Bewegungen, in ihrer Art, wie sie umgehen, es ist eine Einheit. Und ich habe das diese Woche gerade bei den Eltern unserer Mitarbeiterin erlebt. Ich bin ja direkt dazu gekommen, als der Mann verstorben ist. Dort ist diese Einheit zerrissen worden. Es ist mir so richtig bewusst geworden, wie Menschen, die über 50 Jahre zusammengelebt haben, oder wie zwei Menschen zu einem geworden sind und wie der als offene Wunde übrig bleibt. Das ist erstaunlich. Kein bisschen Distanz, kein bisschen Abgeklärtheit, kein bisschen, na gut, da muss ich eben den Rest meines Lebens irgendwo mit Anstand über die Bühne bringen. Ernsthaft, ich habe gedacht, wenn sich daneben noch ein zweites Grab auftut, das wäre überhaupt kein Wunder. Und ich habe das bei uns im Ort, in dem ich aufgewachsen bin, wo viele Leute alt miteinander geworden sind, mehrfach erlebt. Einer starb und der nächste, der begraben wird, ist der Partner. Innerhalb einer Woche sich zum Mann oder sich zur Frau gelegt. Das ist ein Zeichen, wie tief das gehen kann, dass zwei Menschen zu einem zusammenwachsen. Dass man buchstäblich ohne einander nicht mehr kann. Und in dieser Vertrautheit ist Sprache, diese Form von Körpersprache, natürlich in einem geschützten Raum und kann, wenn es auch mal Differenzen gibt und wenn man nun auch nicht da absolut übereinkommt oder sowas, trotzdem ungefährdet gelebt werden. Deswegen kann ich nicht umhin, wenn wir über Kommunikation sprechen, auch das Thema immer wieder mit anzuschneiden. Es ist einfach, es gehört mir dazu, es ist Teil von Kommunikation. Und bei diesem Beispiel haben wir so richtig ein Prototyp von Missverständnissen. Die häufen sich gleich. Das erste Missverständnis: Ein junges Mädchen geht die Töchter des Landes zu besehen und nicht die sehen sie, sondern einen Mann sieht sie. Ich habe das in Penkun, ich glaube einfach von der praktischen Lage dieser Stadt her, über ungefähr 20 Jahre so richtig beobachten können, wie Jahrgang um Jahrgang diese Läufigkeit kriegt. Die defilieren dann immer auf dieser Stettiner Straße. Also in dem Jahr, wo wir hingezogen sind, 85, habe ich das erste Mal gesehen. Und jeder Jahrgang hat Bräute hervorgebracht, Das ging bei manchen in der 6. Klasse los und bei anderen dann erst in der 8. Klasse. Und die sind so lange hin und her spaziert, jeden Nachmittag, bis sie einen Mann gesehen hat und bis sie dann immer mit dem dicken Bauch dann wieder aufgetaucht sind. Merkwürdig. Ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist, wie tief verwurzelt in die menschliche Natur hier etwas beschrieben wird in diesem Kapitel, was zu den großen Missverständnissen des menschlichen Zusammenseins gehört. Mädchen gehen, um andere Mädchen zu sehen und werden von Jungs gesehen. Das ist so. Meinen Töchtern habe ich sowas natürlich nie erlaubt oder habe sie sehr frühzeitig darauf hingewiesen, dass das keine Art ist, wie man sich bewegen sollte. Und es hat mir jedes Jahr leid getan um die Mädchen, die waren wirklich immer die aus Familien, wo sich die Eltern wenig gekümmert haben, wo man wenig Verantwortung übernommen hat, wo man wenig Zeit miteinander verbracht hat. Wo die Mädchen dann nachmittags einfach sich selbst überlassen haben und dann immer diesen Gang hatten. Kilometer um Kilometer abgespult haben. Oft noch mit einer Freundin daneben, manchmal auch alleine. Und alle sind sie so unglücklich gelandet, wie sie mal herkamen. Also wenn man eine klassische Methode wählt, wie man zu einer schlechten Beziehung kommt, dann macht man das genau wie dieses Mädchen hier. Man geht einfach aufs Geradewohl spazieren. Das zweite Missverständnis, was uns hier begegnet ist, dass solche sexuellen Übergriffe, wie sie hier beschrieben sind, nie was mit Liebe zu tun haben könnten. Es gibt ja so eine harte Schule, die sagt, also alles, was nicht ordentlich beim Vater um die Hand der Tochter anhält, das taugt sowieso nichts. Und wenn nicht die ordentliche Form gewahrt ist, dann kann da sowieso nicht viel dahinter sein. Das stimmt eben auch nicht. Obwohl dieser Junge sich auf eine schändliche Weise verhält, ist das, was er für dieses Mädchen empfindet, so tief, dass er bereit ist, praktisch alles in die Waagschale zu werfen. Sein Ansehen, seine religiösen Überzeugungen. Es ist erstaunlich, wozu Männer durchaus in der Lage sind, wenn sie unbedingt hinter einer Frau her sind. Also wie sehr die sich verändern können, das ist wirklich erstaunlich. Für uns Abgeklärten mit 40er oder 50er sollte das einfach eine wichtige Erkenntnis geben, dass man nicht automatisch aus jedem sexuellen Übergriff schließen kann, dass da nicht mehr und auch Edleres dahinter sein kann. Es gibt einfach die Möglichkeit, dass jemand so von der Situation oder von der anderen Person oder von seinem eigenen sexuellen Drang überwältigt ist, dass er die Grenzen des Anstandes zwar weit hinter sich lässt, aber anders zum Beispiel als anderen, der seiner Geschwister Gewalt antut, danach bereit ist, und zwar aus tiefstem Herzen bereit ist, dem Mädchen alle Genugtuung zu geben. Und das verdient eine unterschiedliche Behandlung. Und das zeigt uns wiederum, wie schwierig das Leben ist, dass man eben nie zwei Dinge, die gleich sind oder gleich scheinen, hier würde man sagen, Missbrauch, Missbrauch oder Vergewaltigung, Vergewaltigung, was sagt man heute, Schwanz ab oder ewig im Knast schmeißen oder erschlagen oder sowas, dass man diese Dinge eben gerade nicht so stereotyp behandeln kann. weil selbst eine weitgehend ähnliche Tat oder eine Kategorie, in die sich so eine Tat einordnet, im Detail extrem voneinander unterscheiden kann. Und so schändlich und letzten Endes verdient Tat und Folgen bei anderen waren, so schändlich war zwar die Tat sicherens auch, aber so unverdient ist das Ende davon. Drittes Missverständnis.
Herr Mann, jetzt habe ich die Frage, gibt es einen Grund, dass hier Diener zu Ihrer Position, zu dem Vorgehen überhaupt nicht erwähnt ist? Wie kann man das einordnen? Also, dass da nicht geschrieben ist, wie Sie sich zu dem Vorfall
gesetzt. Doch, es steht. Vers 3. Er liebte das Mädchen und redete zu ihrem Herzen. Das heißt, er hat ihr erreicht. Die mag sich erschreckt haben, die mag erstmal geschockt gewesen sein, aber so wie er sofort mit ihr umgeht, ist sie versöhnt und hat bei ihm gelebt. Denn die Brüder holen sie dann aus dem Haus dieses Mannes. Und zwar noch bevor es zur offiziellen Verehelichung kam. Denn das war ja nur in Aussicht gestellt. Es war ja zur Bedingung gemacht worden, dass sie sich beschneiden lassen. Dann würden sie sie verheiraten. Aber sie hat schon bei ihm gelebt. Und das zeigt, dass er ihr Herz auch gewonnen hat. Das war also nicht nur, dass er zu ihrem geredet hat und muss sie überzeugen oder muss ihren Willen brechen, sondern er erreicht tatsächlich ihr Herz. Und das zeigt, dass es auch bei Sexualdelikten, und das war definitiv ein Delikt, das heißt ausdrücklich, denn so etwas hätte nicht geschehen dürfen. Ja, das ist ein merkwürdiger Satz, findest du nicht ein zweites Mal so in der Bibel. So etwas hätte nicht geschehen dürfen. In Vers 7. Dass trotzdem das hätte nicht geschehen dürfen, in diesem Fall die Folgen für das Mädchen alles andere als zerstörerisch waren. Sichem hat praktisch das vorweggenommen, was Mose oder was Gott später durch Mose gebietet, dass wenn jemand einer Frau Gewalt antut, und die ist eine Jungfrau, er gehalten ist, sie auch zu ehelichen, damit ihre Ehre, ihre Versorgung, ihre Würde wiederherzustellen. Er macht das praktisch, obwohl er das Gesetz nicht hat, weil er das Gesetz in seinem Herzen hat, handelt, obwohl es zu diesem Übergriff kam, gottesfürchtig. Dass er nebenbei auch ein Schlitzohr war. Und dass er auch auf eine Weise kommuniziert, die sehr ergebnisorientiert ist, möchte ich mal sagen. Wem ist das aufgefallen? Das schon natürlich, aber es gibt einen Punkt, der der zeigt, dass er nicht nur jemand ist, der jemanden überrennt, sondern auch der jemanden überreden kann. Vers 23. Er macht den Bürgern der Stadt die Beschneidung damit schmackhaft, dass er erstens sagt, das sind ja friedliche Leute, die wollen unter uns leben und wir werden ein Volk bilden und deren Besitz gehört uns dann auch. Ja, das ist schon jemand, der war gewohnt, dass ihm selber wenig Grenzen gesetzt werden. Und vielleicht ist das ja schon das Geheimnis, warum er sich das einfach nimmt. Er ist der, wie soll ich sagen, der Prinz oder der Sohn des Bürgermeisters oder der Sohn des Stadtkönigs, so muss man sagen. Also er ist ein Junge, dem nie widerstanden ist. Und er schickt zwar den Vater, aber der schickt ihn mit so einer Beauftragung, dass dieser Stammes- oder Sippenälteste einfach macht, was sein Sohn will und die ganzen Bürger machen, was er Sohn will. Das heißt, es war jemand, der schon äh, herrschen konnte, wenn ich sage Macht ausüben konnte, dann ist dort eben wieder diese besondere Sache, die sich ja auch bis heute nicht geändert hat. Dass Macht von Männern Frauen fasziniert. Also es ist wirklich so, allemal hat ein erfolgreicher Mann bessere Chancen, eine Frau zu kriegen, als ein erfolgloser. Das ist immer so. Und ich denke, dass das ein Stückchen mit bei diesem sicher noch jungen Mädchen dazu beigetragen hat, sich geehrt zu fühlen, dass immerhin der Prinz des Landes sich für sie interessiert und die ganze Schmach für sich selber nicht so entehrend zu fühlen, wie das dann zum Beispiel bei ihren Brüdern ankommt. Dritte Überraschung. Wenn Männer schon mal was fühlen, dann muss das nicht gerade was Gutes sein. Viele Frauen wünschen sich ja, dass Männer ein bisschen mehr Gefühl zeigen würden und dass sie eben ja Gefühle zeigen und irgendwelche zu zeigen, muss man ja welche haben. Und hier wird mal berichtet, dass Männer Gefühle haben. Im Vers 7, und die Söhne Jakobs kamen vom Feld, als sie aber davon hörten, fühlten sich die Männer gekränkt. Und wurden sehr zornig. Also wenn ein Mann anfängt, was zu fühlen, dann ist das nichts Romantisches. Dann ist das nicht das, was sich eine Frau wünscht, dass man schön dann miteinander schnäbelt, sondern dann ist er ruckzuck aus dem Häuschen. Und ich kann mir das echt vorstellen, dass diese Mädchen selber zu dem Zeitpunkt, als ihre Brüder nach Hause kommen, mit der ganzen Sache schon so weit war, dass eigentlich die guten Seiten davon, dass ich mit den guten Seiten vertraut hatte. Dass sie zwar das, sagen wir, dass sie den Schock dieser Vergewaltigung zwar durchlebt hatte, aber schon hinter sich hatte und sich damit beschäftigt, dass er immerhin jetzt auch eine Prinzessin ist. Und ich sag mal, was bringt man nicht alles für Opfer, um so einen Mädchentraum wahr werden zu lassen? Da gehen viele noch viel weiter. Die lassen sich gar nicht vergewaltigen, also die werden gar nicht vergewaltigen, sondern die lassen sich vergewaltigen. Oder legen es drauf an oder sowas. Das kann man ihr nicht unterstellen, aber was damit deutlich wird, ist, dass für das Mädchen an dieser Stelle und bei dieser Behandlung dieser Übergriff nicht das Schlimmste ist. Aber für sie wird der Zorn der Brüder zum Schlimmsten und zwar zu einer dauerhaften Strafe ableben. Denn dann ist es die Entehrte. Das, was die Brüder machen in ihrem Zorn, nimmt ihr die Möglichkeit der Rehabilitation. Wenn Gott uns also sagt, jeder Mensch sei langsam, schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, dann eben auch, oder wenn es an anderer Stelle heißt im Epheserbrief, wenn ihr zürnt, dann sündigt nicht, dann bedeutet das tatsächlich, dass wir aufpassen müssen, dass wir mit unserem Zorn nicht mehr Schaden anrichten, als wir wieder gut zu machen hoffen. Oder dass wir statt eine Sache mal so zu ertragen, und das richtet sich wirklich an die Männer, statt eine schlimme Sache mal auszuhalten, unbedingt um uns schlagen zu müssen, macht normalerweise eine schlimme Sache noch viel schlimmer. Und deswegen ist das, was wir gestern hatten, dieses Stille sein, dieses Gott suchen, das wäre der normale Weg gewesen, den man in dieser Situation brauchte. Und mir zeigt es, dass Jakob zu der Zeit schon weit war auf dem Weg der Umgestaltung. Dass er still ist, er schweigt still. Er macht kein Trara. Und er redet dann, wo geredet werden muss. Denn das haben seine Söhne ja hinter seinem Rücken gemacht. Und diese Tat wird ihnen zum Fluch. Wem das in Erinnerung ist, bei dem väterlichen Abschiedssegen vor seinem Tod, kriegen diese beiden zusammen mit Ruben, der an einer anderen Stelle noch einen Schritt weiter gegangen ist, nämlich eine Nebenfrau seines Vaters beschlafen hat, kriegen diese beiden Söhne einen Fluch anstelle eines Segens. Simeon und Levi, Männer der Gewalttat sind sie. Nicht komme in ihren Rat, meine Seele. Das heißt, Jakob sieht sich genötigt, noch auf dem Totenbett sich von dieser Haltung seiner Söhne zu distanzieren. Es ist erstaunlich, dass die Nachkommen Levis dann ausgerechnet gewählt werden, zu Priestern und Gott ewig zu dienen. Das heißt, das sagt mir, dass, ich sag mal, das ist ja ein verdienter Fluch, der auf sie kommt. Weil sie unschuldiges Blut vergießen, kommt ein verdienter Fluch auf sie. Der Fluch eines Vaters kannst du fast nicht noch toppen. Und indem sie das still annehmen und abtragen, sag mal, diese Schuld abtragen über Generationen, bis ein neuer Geist in ihnen ist, dann kann Gott sie erneuern. Dass zum Beispiel die Prophetin Anna, Simeon und Anna, ja richtig. Aus dem Stamm Asaba. Nee. Also, die Schande, die sie über ihren Vater gebracht haben, weil es eine Wortbrüchigkeit ist, sondergleichen, die Schande, die sie in ihrer Brüderschaft verbreitet haben, weil sie die dann zur Plünderung mit animiert haben, dass die nichts anderes als den Fluch nach sich ziehen kann. Das ist eigentlich logisch. Und im Gegensatz zu David erleben wir hier bei Jakob ein korrektes Handeln gegenüber seinen eigenen Söhnen. David hat zu dem fluchwürdigen Verhalten seiner Söhne immer geschwiegen. Und damit diese Weiterfortführung dieser Sachen provoziert. Jakob grenzt sich radikal davon ab und bringt die zum Nachdenken. An der Stelle noch nicht so weit, dass sie nicht drauf und dran sind, ihren eigenen Bruder später umzubringen. Und vor allem von Simeon ist ja anzunehmen, dass der treibende Keil war, um dann auch Josef noch umzulegen. Denn der wird ja von Josef dann extra in Gewahrsam genommen. Der war ja, weil Ruben dagegen war, als nächstältester auch der Verantwortlichste aus dieser Zehner ging. Das heißt, einer zumindest hat noch eine lange Zeit gebraucht, um sich von dieser Haltung zu verabschieden. Erst nach dieser Haft in Ägypten, erst nach dieser erstaunlichen Offenbarung, dass Josef noch lebt, kommt er zu einer anderen Gesinnung. Aber Levi hat sich bis dahin schon eingekriegt. Das dritte Missverständnis, das vierte schon in diesem Text, dass solcher Übergriff, wenn man da nur edle Motive zeigt und das Geschenk groß macht, irgendwie schon aus der Welt zu schaffen sein. Und wir kommen an der Stelle nicht umhin, uns mal mit einem Thema zu beschäftigen, also hier diesem Thema des sexuellen Übergriffs, wie er uns in den Sprüchen begegnet. Ich will auch nicht wieder alles vorlesen, sondern nur mal die entsprechenden Vergleichsstellen erinnern. Und zwar Sprüche Kapitel 5 von Vers 1 bis Vers 23. Also von Anfang an. Sprüche 5, 1 bis Vers 23, also das ganze Kapitel heißt das natürlich zu Deutsch. Ich nehme nochmal ein paar Verse raus. Vers 3, den Honig träufeln die Lippen der Fremden, glatter als Öl ist ihr Gaumen, aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße steigen hinab zum Tod, auf das Totenreich halten ihre Schritte zu. Halte fern von ihr deinen Weg und komm ihrer Haustür nicht nahe, sonst gibst du anderen deine Lebensblüte und deine Jahre einem Grausamen, sonst sättigen Fremde sich an deinem Vermögen, an deinem mühsam erworbenen in eines Ausländers Haus. Und du stöhnst zuletzt, wenn dein Fleisch und dein Leib dahinschwinden und sagst, ach, wie konnte ich nur hassen die Zucht, wie konnte mein Herz nur die Mahnung verschmähen, dass ich nicht gehorchte der Stimme all derer, die mich unterwiesen, dass ich mein Ohr meinen Lehrern nicht zuneigte. Das kann man fast wirklich sagen, das hat sich wirklich an diesem Sichem und an seinem ganzen Stadt vollzogen, wegen eines einzigen Übergriffs und dann tatsächlich noch auf eine Fremde. Die er nicht kannte, deren Gepflogenheiten er nicht kannte, deren Empfindungen und Regeln in ihrem Familienverband er nicht kannte. Das hat ausgereicht, einmal da hineinzugreifen, dass er und seine ganze Sippe dabei umkommen. Oder im Kapitel 7, im Kapitel 6, Abvers 20, dort geht es direkt um Ehebruch. Da heißt es, bewahre mein Sohn das Gebot deines Vaters, verwirf nicht die Weisung deiner Mutter. Denn eine Leuchte ist das Gebot und die Weisung ein Licht und ein Weg zum Leben sind Ermahnungen der Zucht. Um dich zu bewahren vor der Frau des Nächsten, vor der glatten Zunge der Fremden, begehre nicht in deinem Herzen ihre Schönheit, lass dich nicht mit ihren Wimpern fangen. Das war ja das, was ihm ins Auge gestochen hat. Ein schönes Mädchen. Könnte man doch glatt sich rein verlieben. Das ist das, dieser visuelle Reiz. Das ist ja das, wie man männliche Sexualität am sichersten weckt. Insofern haben zumindest die Islamisten recht, dass die alle Frauen in so ein Zelt hüllen und nur ein paar kleine Gucklöchlein ausgucken lassen, weil so wenig von einer Frau zu sehen ist. Es reicht wirklich, ich meine, heute in unserer Freizügigkeit, da musst du schon noch den letzten BH runterschneiden, um überhaupt noch animiert zu werden. Im Mittelalter, als es engere Kleidervorschriften gab, da hat ein Handgelenk oder ein Fuß gereicht, um die Begierde eines Mannes zu entflammen. Und ich weiß nicht, in den 30er Jahren gibt es noch diesen Schlager, ich habe dein Knie gesehen, das durfte nie gesehen, geschehen. Also, da lachen wir heute drüber, aber solche Winzigkeiten reichen aus, um ein Begehren zu erwecken. Wir dürfen nicht denken, dass wenn wir mit einer Decke über dem Kopf durch die Gegend schlurren und uns zwei Gucklöcher reinschneiden, dass das irgendein Schutz wäre. Also es gibt natürlich Frauen, die haben dann so eine Manier und meinen, also bis man nicht hochgeschlossen bis unter die Nasenspitze und mindestens fußsohlenlange Kleider durch die Gegend schleppt, kann man seines Lebens nicht froh werden. Das ist auch nicht gemeint, dass das die Art ist, wie wir uns schützen. Sondern andersrum, ich sag mal, das ist ja ein Wort, was an Männer gegangen ist, gerichtet ist. Lass dich nicht von der Schönheit einer Frau so weit rauslocken, dass du dahinterher gehst. Es gibt ja einen anderen Weg, wie man mit Schönheit umgeht. Wirklich diesen Weg der Reinheit, dass man das wahrnimmt und sich daran freut. Und dass man das bewundert. Und ich sage das mal so, fangt damit an in euren Familien. Fangt als junge Männer an, das euren Schwestern zu sagen. Einfach ein Kompliment zu machen. Wenn ihr das dort nicht übt, wie sollt ihr das mal eurer Frau sagen, vielleicht der Braut noch, um sie zu beeindrucken. Aber dann hört es meistens ja schon auf. Und hier ist der Weg nicht wegzugucken, sondern hinzugucken. Also es ist, viele denken, die Methode, wie man sich vor Versuchung schützt, ist überall wegzugucken. Aber die Methode ist hinzugucken. Und zwar mit einem von Gott erneuerten Herzen. Und wahrzunehmen, wie der andere ist, und zwar als Person. Nicht bloß, wie der Hintern wackelt oder wie der Busen hüpft oder solche Dinge. Einfach als Person wahrnehmen, den Menschen angucken. Ja, die Augen sind die Lampen des Leibes. Oder ist die Lampe des Leibes. Ich kann wirklich jemandes Gesinnung erkennen. Das heißt nicht, dass ich mich vor irgendeine Frau hinsetze und sage, jetzt gucke ich einmal tief in die Augen, um ihre Schönheit wahrzunehmen. Also, natürlich kann man alles, was ich sage, irgendwo übertreiben oder aus dem Zusammenhang reißen. Aber ein anderer Punkt ist, wenn eine Frau eines anderen ist, dann gehört dem ihre Schönheit. Punkt. Da kann ich sagen, Mensch, da hat er eine schöne Frau. Wunderschön. Ich beglückwünsche ihn. Punkt. Fertig. So sollten wir miteinander umgehen. Ich sage, oh, die könntest du auch mal. Also wirklich, so wird ja in der Welt geredet. Ich kenne es von Bau. Diesen respektvollen Umgang miteinander, das muss gelernt werden und das gehört dazu, dass wir das unsere Söhne lehren. Und dass wir das untereinander praktizieren, dass wir uns dahingehend ermahnen. Weil die Schrift uns mahnt, genau auf solche Sachen zu achten. Es wird eben nicht ausgespart, wie uns ja, manches mal erscheinen mag. Es wird über diese Dinge gesprochen. Übrigens für diejenigen, die verheiratet sind oder die sich darauf vorbereiten. In genau diesem Kapitel 5 heißt es nämlich in der Folge, trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und was aus deinem Brunnen quillt. Soll nach draußen verströmen deine Quellen, auf die Plätze, die Wasserbäche, dir allein sollen sie gehören, doch keinem Fremden neben dir. Deine Quelle sei gesegnet und erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Wie eine liebliche Hirschkuh und ein anmutiges Steinbockweibchen. Ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit. In ihrer Liebe sollst du taumeln immer da. Warum solltest du, mein Sohn, an einer Fremden taumeln und den Busen einer anderen umarmen? Denn vor den Augen des Herrn liegen eines jeden Wege und auf allen seinen Bahnen gibt er Acht. Seine eigenen Sünden fangen ihn, die Gottlosen, in den Stricken seiner Sünde wird er festgehalten. Ein solcher wird sterben aus Mangel an Zucht und in der Größe seiner Narrheit taumelt er dahin. Es gibt zwei Möglichkeiten zu taumeln. Entweder in seiner eigenen Dumm- und Geilheit oder in der Ekstase der ehelichen Begegnung. Das wird gerne überlesen. Hier heißt es, du sollst an dem Busen deiner Frau taumeln. Das heißt, da kannst du schon mal ein bisschen die Besinnung verlieren. Das ist also nicht irgendwie so ein steifes Licht aus, Decke drüber, lieber Gott, bitte guck mal eine Weile weg. Das ist wichtig, ihr Lieben, dass wir das für uns selber so klar haben. So redet Gott über diese Dinge. Und so möchte ich das allen weitergeben, die in einer Ehe sind oder auf eine Ehe sich vorbereiten. Aber bitteschön, denkt daran, es ist Sprache und ehe man so, sag ich mal, das auf die Spitze treibt, da sollte schon ein ganzes Stückchen Vertrautheit gewachsen sein. Und taumeln ist ja nicht gemeint als Erschöpfung, dass man sich so abgearbeitet hat, dass man damit nicht mehr weiß, wie man sich bewegt, sondern in Ausschließlichkeit. Und deswegen schweigt hier des Sängers Höflichkeit, weil das eben genau dorthin gehört, in die Ehe. Punkt. Aber so eine unterkühlte Begegnung, wo man sich fast noch sieht, Das ist zumindest nicht das, was Gott sich gedacht hat, von nur ein Fleisch werden. Ja, und in diesem Kapitel, also in diesem Kapitel 7, geht es weiter, und das ist das, was dieser Sichem nicht verstanden hat. Sichem hat nicht verstanden, was, also in den Sprüchen, ich bin immer noch in den Sprüchen, Kapitel 6, der Preis für eine Hure geht bis zu einem Brot, doch die Frau eines Mannes macht Jagd auf dein kostbares Leben. Kann man Feuer wohl tragen in seinem Gewandbausch, ohne dass einem die Kleider verbrennen, oder kann jemand wohl schreiten auf glühenden Kohlen, ohne dass er sich die Füße versenkt? So geht es auch dem, der hineingeht zur Frau seines Nächsten, keiner bleibt ungestraft, der sie berührt. Da wird ein ganz wichtiger Nebentun mit reingebracht. Heute gibt es ja ganze Seminare, wie man über glühende Kohlen läuft, ohne sich zu verbrennen. Wisst ihr, was das heißt? Das ist eine dämonische Methode, um Menschen so zu verhärten, dass es sich gleichzeitig auch an anderer, also an anderer Frauen vergehen, in der Sicherheit, dass ihnen nichts passiert. Das ist nur auf eine dämonische Weise möglich. Also solche Methoden, dass man die Natur außer Kraft setzt, um unempfindlich zu werden, haben als Nebeneffekt, ein Volk so schamlos zu machen, dass es sich vor nichts mehr fürchtet. Und Fakt ist, dass Ehebruch, und an der Stelle wird dieser Übergriff wie ein Ehebruch geahndet. Das ist das, was das Schlimme ist an der Rache von diesen Brüdern. Die gehen mit diesem Sichem um, als ist das ihre Frau und nicht ihre Schwester. Die sind wirklich mit ihm umgegangen wie mit einem Ehebruch, und das war es nicht. Sie machen Jagd auf sein Leben. Dass das beim Ehebruch mit rauskommt, gehört zu dessen Risiken und Nebenwirkungen. Punkt. Das ist eben wiederum einer der Irrtümer in dieser Geschichte, dass der Sichem meint, ist ja nicht so schlimm, alle Mädchen werden schließlich stolz, mit mir zu gehen, und die kann mal froh sein, dass ich sie gewählt habe. Das ist ja das, was oft dann nach so einer Geschichte mitschwingt. Dass man seiner selbst zu sicher ist. Nächstes Beispiel von ehelicher Kommunikation. Also, ich sage es mal so. Diese Kommunikation der beiden wird noch vor der Eheschließung schon wieder durch Mord unterbrochen. Nicht vom Ehevollzug. Er hat mit ihr die Ehe vollzogen, wie er sie geschlossen hat. Und bevor er sie schließen kann, ist er schon wieder tot. Nächstes Beispiel für eheliche Kommunikation, das wir in der Bibel finden, ist im zweiten Buch Mose, Kapitel 4. Und zwar ist es das einzige Stückchen, wo wir etwas aus der Ehe des Mose erfahren. Wir erfahren relativ viel von seinem Schwiegervater. Wir erfahren, wie er seine Frau kennengelernt hatte. Wer weiß das noch gleich? Wie war das? Bitte mal laut nochmal.
Ja, also kam er aus Ägypten, und dann hat er sie mit sie und ihre Schwester Wasser holen wollten.
Genau.
Und dann waren dann noch andere Leute.
Genau.
Und irgendwie die anderen sich dann wollten, irgendwann ist dann die
Kuppe. Richtig.
Und dann hat er gesagt, ja, ich will nicht mal sagen, ich kann nicht mal.
Die ägyptische Erziehung hat sich niedergeschlagen. Nachdem er gerade eben eine umgebracht hatte und auf der Flucht ist, um sein Leben zu retten, kommt er nach Midian, schlägt dort einen Brunnen auf, und das Erste, was er erlebt, ist, dass 7 Hirtinnen ankommen und von anderen vertrieben werden. Und eben war er ja noch so rastig gegen alles Unrecht, und das ist gleich das Erste, was er im neuen Land auch wieder macht. Da heißt nämlich im 2. Mose 2, ab Vers 16, Mose floh vor dem Pharao und hielt sich im Land Midian auf, und er setzte sich an einen Brunnen. Nun hatte der Priester von Midian 7 Töchter, die kamen, schöpften Wasser und füllten die Tränkrinnen, um die Herde ihres Vaters zu trinken. Aber die Hirten kamen und trieben sie weg. Da stand Mose auf, half ihnen und tränkte ihre Herde. Und dann kommen sie zurück und der Vater sagt, warum seid ihr denn heute schon so früh zu Hause? Und die sagen, ja, heute hat uns mal einer geholfen, ne? Warum hat er nicht mitgebracht? Und dieser Mose kommt, Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben, und der gab ihm seine Tochter Zipporah zur Frau. Die gebar einen Sohn, und er gab ihm den Namen Gershom, indem er sagte, ein Fremder bin ich im fremden Land. Nebenbei gesagt, Mose heiratet die Tochter eines Heidenpriesters. Oh, welcher Skandal. Was macht man nicht alles, wenn man in der Fremde landet? Und wenn man sich sowieso fern der Zuneigung Gottes lehnt. Wenn man nämlich jemanden umgebracht hat, dann ist man sicher, dass Gott sein Gesicht von einem wegwenden muss. Und dann fallen alle Bedenken. Es ist erstaunlich, dass Gott trotzdem die Hand drüber hält. Dieser Heidenpriester ist ein Mann von außergewöhnlicher Weisheit, der Mose später sogar Ratschläge gibt, die bis in die Zeit Jesu Bestand hatten, wie er den Auftrag Gottes optimal erfüllen kann. Er hat ihm nämlich geraten, dass er Älteste einsetzt und dass er die einfachen Gerichtssachen durch die richten lässt, statt dass er sich selber an dem Millionenvolk abarbeitet. Daraufhin wird dieser Rat der 70 eingesetzt, das ist das Sinedrium später. Ein außergewöhnlicher Priester, nebenbei gesagt. Es gibt tatsächlich in anderen Kulturen und auch in anderen Glaubensrichtungen wirklich gottesfürchtige Männer. Und in einer Weise, dass die Sachen Gottes besser im Herzen haben als die Heiligen. Das ist nämlich nicht nur an Jethro zu merken, so hieß dieser Priester, sondern auch an Zipporah. Und das ist ausgerechnet der einzige Abschnitt, der uns berichtet wird aus der Kommunikation dieser beiden Eheleute. Das ist eben dieses Kapitel 4. Da heißt es ab Vers 18, darauf ging Mose hin, also nachdem Gott ihn berufen hatte, diese Sache am Dornbusch, war 40 Jahre später gewesen, war auch selber schon ein alter Mann, und kehrte zu seinem Schwiegervater Jethro zurück und sagte zu ihm, ich möchte gern gehen und zu meinen Brüdern zurückkehren, die in Ägypten sind, um zu sehen, ob sie noch am Leben sind. Und Jethro sagte zu Mose, geh hin in Frieden. Und der Herr sprach zu Mose in Midian, geh hin, kehre nach Ägypten zurück, denn alle Männer sind gestorben, die dir nach dem Leben trachteten. Da nahm Mose seine Frau und seine Söhne mit sich, ließ sie auf dem Esel reiten und kehrte in das Land Ägypten zurück, und Mose nahm den Stab Gottes in seine Hand. Und der Herr sprach zu Mose, wenn du hinziehst, um nach Ägypten zurückzukehren, sieh zu, dass du all die Wunder, die ich in deine Hand gelegt habe, vor dem Pharao tust. Und ich will sein Herz verstocken, sodass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, mein erstgeborener Sohn ist Israel. Und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigerst, ihn ziehen zu lassen, siehe, dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn umbringen. Und es geschah auf dem Weg in der Herberge, da trat der Herr ihm entgegen, oder fiel der Herr ihn an und wollte ihn töten. Da nahm Zipporah einen scharfen Stein, schnitt ihrem Sohn die Vorhaut ab, berührte damit seine Füße oder warf es ihm an die Füße. Das heißt, und sagte, wahrhaftig, du bist mein Blutbräutigam. Da ließ Gott von ihm ab. Damals sagte sie Blutbräutigam wegen der Beschneidung. Mose hat ja von seiner Herkunft geredet. Und wenn sie Söhne von ihm hatten, hat sie ihn natürlich gekannt. Und hat natürlich gesagt, warum bist du beschnitten? Und dann hat er gesagt, weil ich aus dem Geschlecht Abrahams bin und Gott gesagt hat, dass es zum Bundesvolk gehört und so weiter. Und aus lauter Rücksicht auf seinen Heidenpriester-Schwiegervater beschneidet er seinen eigenen Sohn nicht. Und seine Heiden-Schwiegervater-Tochter weiß eigentlich, wie es lang geht. Und macht dasselbe und haut es Mose nicht etwa an die Füße, sondern an sein Geschlecht. Also sie erinnert ihn, sie haut ihn das echt, also das heißt, das ist in der Anmerkung, an seine Füße ist ein verhüllender Ausdruck für das Geschlecht seines Mose. Das heißt, sie haut ihm das vors Gemächt und sagt, was bist du für einer? Gott sende dich und so wenig Traute hast du, seine Regeln einzuhalten. Das ist alles, was von dem Gespräch Moses und seiner Frau uns überhaupt überliefert ist. Das heißt, der große Gottesmann, von dem es später heißt, dass es keinen Menschen gab wie Mose, zu dem Gott von Angesicht zu Angesicht geredet hat, wie mit seinem Freund. Der ist in der eigenen Familie so ein Feigling, seinen Glauben zu leben, aus lauter Rücksicht vor den andersgläubigen Schwiegervater, dass er riskiert, obwohl Gott ihn beauftragt hat, dass Gott ihn noch umbringt. Und das sagt uns, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, egal wie unser Leben vorneweg war, kann Gott uns beauftragen und in seinen Dienst nehmen. Aber spätestens, wenn wir uns auf den Weg machen, in diesen Auftrag hineinzutreten, dann gibt es null Grund, noch irgendwelche Rücksichten auf Menschen oder verwandtschaftliche Beziehungen oder sonst was zu nehmen. Allerspätestens dann sind wir herausgefordert, Gott und nur Gott alleine zum Zug kommen zu lassen. Bei uns und in unserer ganzen Familie. Das ist dieser entscheidende Punkt. Und das hat seine Frau besser erkannt als er selbst. Und ich muss mir hier vorstellen, dass sie ihn schon gefragt hat, Mose, wie kommt das eigentlich, wenn Gott gesagt hat, alle Israeliten sollen sich beschneiden lassen, wieso du nicht? Oder wieso nur du und nicht unsere Söhne? Ich möchte deinen Vater nicht vom Kopf stoßen. Schätze ich mal. Und hier ist der Punkt, wo sie die Initiative ergreift und sagt, hier hast du, das war eigentlich dein Job gewesen da. Was sagt uns das? Dass auch Ehen von geistlichen Leuten nicht von schweren geistlichen Konflikten von vornherein gefeit sind. Dass es auch, und zwar wahrscheinlich wirklich häufiger durch Unterlassung als durch falsche Tat, in Familien von Gottesmännern schwerstwiegende Komplikationen geben kann und dann wohl uns, wenn wir einen Partner haben, der für sich nicht den Weg Gottes verlässt und der uns zwingt, den zu gehen. Es gibt verschiedene Weisen, das ist eine drastische Sache. Es gibt unterschiedliche Weisen, wie sich das gestaltet. Ich sage mal ein Beispiel. Gott mahnt sein Volk durch den Propheten Malachi. Wie könnt ihr Gott berauben? Ihr aber sprecht, womit haben wir Gott beraubt? Und er sagt, antwortet Gott, mit dem Zehnten und mit den Opfern. Also indem er den Zehnten nicht gibt und nicht opfert. Und Gott nennt das ein ihn berauben. Ich sage nochmal, der Zehnte ist nicht in unsere Verhandlung gestellt oder in unser Belieben. Und wir können nicht sagen, naja, wenn ich mal mehr verdiene, dann gehe ich in den Zehnten und bis dahin ein paar Almosen. Das ist eine Sache, die Gott als Beraubung rechnet. Na wohl uns, wenn wir einen Partner haben, der sagt, Mensch, auch wenn wir diesen Monat kein Geld haben, hast du schon Ich bin froh. Ich bin eigentlich in einer Familie aufgewachsen, die diesen Bereich immer treulich getan und gegeben hat. Ganz frühzeitig. Es war meine große Ehre als kleiner Junge, von meinem Geld sonntags einzulegen. Wir haben kein Taschengeld gekriegt, sonst wäre es leichter gewesen. Wir mussten uns das in den Ferien verdienen. Sonst hat unser Vater uns Kindern immer das gegeben, was eingelegt wurde. Und wir haben wirklich als ganz Kleine gelernt, das Einzige. Ich freue mich über meine Kinder, wenn sie sagen, Papa, kann ich das Geld einlegen? Kriegen immer was. Und von daher war mir das dann selbstverständlich, als ich das verstanden hatte, der Zehnte gehört Gott, ganz klar, von meinem Lehrlingsgeld oder vorher von meinem Feriengeld angefangen, Lehrlingsgeld, immer wenn ich verdient habe. Dann haben wir geheiratet und dann war ich bald Alleinverdiener und dann hat man viele Kinder oder mehrere Kinder gleich. Und Anschaffungen, wie das so ist in der jungen Ehe und das war immer knapp. Und das war die Zeit, wo ich drauf und dran war, zu verhandeln und sagen, na gut, diesen Monat geht es wirklich nicht. Also vielleicht das nächste Monat ein bisschen leichter. Dann wieder. Vielleicht dann auch noch dazu. Dann hat mir meine Frau gesagt, Frank, sag mal, wir hatten uns doch mal geeinigt, dass wir, also was Gott gehört, soll auch kriegen. Okay. Okay. Danke, Herr. Und das hat mir über diese schwierige Zeit geholfen. Und dann habe ich Erfahrung gemacht, dass Gott treu ist und wenn wir wirklich Not haben, uns versorgt. Das ist ein Punkt, der geht nicht, dass ich den zurückhalte. Das ist logisch. Und im Gegenteil, wenn ich merke, es beginnt mich so ein Geiz zu packen, dann erst recht sage ich, Herr, bitteschön. Ich sage es mal praktisch. Letztlich habe ich fast 1000 Euro Schulden. Und die letzten 30 Euro im Portemonnaie. Und letztlich heißt noch am Anfang dieses Monats. Und dann, das war so eine Situation, ich sage, Herr, wie soll das gehen? Okay, ich habe 20 von den 30 in die Kollekte gegeben und sage, du weißt, mit den 10 Euro komme ich nicht über den restlichen Monat. Dann ruft mich vorige Woche jemand an und hat gesagt, sag mal, deiner Familie geht es finanziell schlecht. Naja, ich sage schlecht, das ist immer so eine Sache. Ich habe Familien erlebt in Moldawien, denen geht es so schlecht, also so schlecht geht es uns nicht. Ja, das meine ich auch nicht. Ja, sage ich, ich habe mein Konto überzogen bis an den Rand. 1000 Euro Schulden. Das ist wirklich, das liebe ich nicht. Und mit meinem Einkommen weiß ich eigentlich nicht, wie ich so wieder aus sowas rauskommen soll. Vorige Woche waren auf meinem Konto 1200 Überweisungen drauf. Das ist Treue Gottes. Ich habe keine Mühe, sowas anzunehmen, weil ich selber Tausende und Tausende gegeben habe, wann immer ich das konnte. Das ist das, was Gott uns abverlangt, dass wir ihn zuerst ernst nehmen. Und dann können wir ihn auch ernst nehmen, wenn wir selber seiner Hilfe bedürfen. Anderenfalls berauben wir ihn. Es geht nicht darum, dass wir irgendwo uns gegenseitig übertrumpfen und sagen, ich kann noch 5 Euro mehr spenden oder ich leere jetzt meine letzten Taschen aus. Es gibt ja auch solche Dinge. Und da war nicht ernsthaft vor. Es gibt Gemeinden, wo nur aufs Portemonnaie gezielt wird. Taschen aus und dann wird Gott zeigen, was er kann. Ich habe Leute erlebt, die darüber ihre Wohnung und alles eingebüßt haben. Grauslich Unsinn. Nicht, dass es in so einen falschen Hals kommt. Es geht darum, dass wir Gott ernst nehmen. Und dass ihm das gehört, was ihm gehört. Und das sind nun mal gerade bloß 10%. Alles andere ist in unsere Hand gegeben. Und diese Dinge gilt es eben auch zu berücksichtigen. Und hier, ich sag mal so wie damals diese Frau, die eigentlich von draußen kam, ihren Mann auf den ganzen Weg Gottes zurückbringt, so danke ich Gott, dass meine Frau mich an der Stelle ebenfalls auf den ganzen Weg Gottes frühzeitig zurückgebracht hat. Nächster Punkt oder nächstes Beispiel. wieder eine voreheliche Kommunikation. Buch Josua. Und ich gebe zu, dass ich das nicht mit allerletzter Gewissheit sagen kann, dass das in die voreheliche Kommunikation zu rechnen sein muss. Aber es deutet vieles darauf hin, dass es so sein müsste. Das ist im Kapitel 2, und Josua, der Sohn des Nun, sandte von Schittim heimlich zwei Männer als Kundschafter aus und sagte, geht, seht euch das Land an und Jericho. Da gingen sie und kamen in das Haus einer Hure, ihr Name war Rahab, und sie legten sich dort schlafen. Das wurde jedoch dem König von Jericho berichtet, siehe, in dieser Nacht sind Männer von den Söhnen Israel hierher gekommen, um das Land zu kunden. Da schickte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen, gib die Männer aus, die zu dir gekommen sind und in deinem Haus eingekehrt sind. Denn um das ganze Land zu erkunden, sind sie gekommen. Die Frau aber nahm die beiden Männer und versteckte sie. Und sie sagte, ja, die Männer sind zu mir gekommen, aber ich habe nicht erkannt, woher sie waren. Als nun das Tor bei Einbruch der Dunkelheit geschlossen werden sollte, gingen die Männer wieder hinaus. Ich habe nicht erkannt, wohin die Männer gegangen sind. Jagt ihnen eilends nach, dann werdet ihr sie einholen. Sie hatte sie aber auf das Dach hinaufgeführt und unter den Flachsstängeln versteckt, die sie sich auf dem Dach aufgeschichtet hatte. Da jagten ihnen die Männer nach auf dem Weg zum Jordan bis zu den Pforten und man schloss das Tor, sobald die, die ihnen nachjagten, draußen waren. Aber bevor sie sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf und sagte zu den Männern, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, so dass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Denn wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeers vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordan waren, dem Sihon und dem Og, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber übrig. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. So schwört mir nun beim Herrn, weil ich Gnade an euch erwiesen habe, dass auch ihr an meines Vaters Haus Gnade erweisen werdet und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen, dass er meinen Vater und meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern samt allem, was zu ihnen gehört, am Leben lasst und unsere Seelen vom Tod erretten werdet. Da sagten die Männer zu ihr, unsere Seele soll an eurer Stadt sterben, wenn ihr diese unsere Sache nicht verratet. Und es soll geschehen, wenn der Herr uns das Land gibt, dann werden wir Gnade und Treue an dir erweisen. Da ließ sie an einem Seil durch das Fenster hinunter, denn ihr Haus befand sich an der Stadtmauer und sie wohnte in der Stadtmauer. Und sie sagte zu ihnen, geht ins Gebirge, damit die Verfolger nicht auf euch stoßen und verbergt euch dort 3 Tage, bis die Verfolger zurückgekehrt sind. Danach geht eures Weges. Da sagten die Männer zu ihr, von diesem deinen Eid, den du uns hast schwören lassen, werden wir unter folgender Bedingung frei sein. Siehe, wenn wir in das Land kommen, musst du diese rote Schnur an das Fenster binden, durch das du uns hinuntergelassen hast, und musst deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und das ganze Haus deines Vaters zu dir ins Haus versammeln. Und es soll geschehen, wer auch immer aus der Tür deines Hauses nach draußen gehen wird, dessen Blut sei auf seinem Haupt. Und wir werden von diesem Eid frei sein. Jeder aber, der bei dir im Haus sein wird, dessen Blut sei auf unserem Haupt, wenn er dann hingelegt wird. Auch wenn du diese unsere Sache verrätst, werden wir von deinem Eid frei sein, den du uns hast schwören lassen. Da sagte sie, wie ihr sagt, so sei es. Und sie entließ sie und sie gingen weg. Sie aber band die rote Schnur ins Fenster. Dann kehren sie um und später heißt es, Kapitel 6, und sie vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war, an Mann und Frau, an Alt und Jung, an Rind, Schaf, Esel, mit der Schärfe des Schwertes. Zu den beiden Männern, die das Land ausgekundschaftet hatten, sagte Josef, geht in das Haus der Hure und führt die Frau sowie alles, was zu ihr gehört, von dort heraus, wie ihr es ihr geschworen habt. Da gingen die jungen Männer, die Kundschafter, hinein und führten Rahab und ihren Vater und ihre Mutter und ihre Brüder und alles, was zu ihr gehörte, heraus. Alle ihre Verwandten führten sie hinaus. Sie brachten sie außerhalb des Lagers Israels unter. Die Stadt aber und alles, was darin war, verbrannten sie mit Feuer. Das Silber jedoch und das Gold und die bronzenen und eisernen Geräte legten sie in den Schatz des Hauses des Herrn. So ließ Jusa die Hure Rahab und das Haus ihres Vaters sowie alles, was zu ihr gehörte, am Leben. Und sie wohnte mitten in Israel bis zum heutigen Tag, weil sie die Boten versteckte, die Jusa gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Und später heißt es, dass sie mit Salmon, das war einer aus dem Stamm Juda, den Boas zeugte. Und ich denke, dass das einer dieser beiden Kundschafter war. Und die Geschichte Boas werden wir gleich nachher noch betrachten. Und das ist eine der wunderbaren Kommunikationen, der schönsten vorehelichen Kommunikation, die man sich überhaupt denken kann. Dass nämlich jemand, der im Auftrag Gottes unterwegs ist, auf jemanden trifft, der diesen Gott fürchtet. Und dann ganz natürlich handelt, obwohl das eigentlich eine verworfene Persönlichkeit ist. Eine Hure ist selbst in Jericho nichts Geehrtes gewesen. Auch wenn das eine Heidenstadt war. Davon nicht denken, dass so eine Leute dann irgendeine Edelstellung hatten, sondern das war auch dort das Letzte. Aber es gibt an dieser Frau Wesenszüge, die einfach erstaunlich sind. Welche?
Das kommt schon, wenn
ich nicht. Ich meine, dass er die bei sich aufnimmt, gehört erstmal zu ihrem Job. Das ist noch absolut nichts Ungewöhnliches.
Dass sie die politische Situation erkennt.
Gehen wir der Reihe nach. Dass sie die Männer versteckt, ist das erste absolut Außergewöhnliche. Denn das wäre der beste Weg ihrer Rehabilitation gewesen. Wenn eine Hure, eine verachtete Frau sagt, Mensch, ich habe die Kundschafter gefangen. Die wäre doch bei ihrem Volk die gemachte Frau gewesen. Der König hätte sie geehrt, alle hätten gesagt, Mai, was hast du für eine tolle Sache gemacht. Sie versteckt diese Männer, weil, ich glaube nicht, weil sie die politische Situation erkennt. Weil sie die geistliche Situation erkennt. Wie geht das an, dass eine Hure mehr die geistliche Situation erkennt, als noch die Israeliten zu der Zeit? Die waren sich ja nicht sicher, ob das alles gut ist und ob das wirklich geht. Diese Frau sieht besser durch, wie außer Josua wahrscheinlich alle. Ich kann nicht sagen, warum. Ich sage nur, dass es selbst in den verrottetsten Berufen Menschen gibt, die vom Geist Gottes berührt sind oder geben kann. Und es gibt noch eine zweite außergewöhnliche Sache. Ebenfalls haben wir gerade in dem Text gelesen.
Sie verhandelt relativ hart.
Das würde ich auch noch nicht für außergewöhnlich halten. Auch das gehört zum Beruf. Das lernt man einfach, wenn man so eine Kunden hat. Nein, sie hat ein außergewöhnliches Verhältnis zu ihrer Familie. Als ausgestoßene Frau, das war sie auch dort, muss man nicht damit rechnen, dass ihr erster Gedanke ist, dass das, was sie tut, ihrer Familie zugutekommen soll. Das ist ja ihre Verhandlungsmasse, die sie einbringt. Sie bittet nicht für sich, sondern dass ihr Vater und ihre Mutter und die Brüder und die Schwestern und alles, was zu denen gehört, gerettet werden. Das finde ich das Außergewöhnliche. Dass eine Frau mit dieser Geschichte so eine Mutter ist. Und das lässt mich seit Jahren immer wieder Ausschau halten, auch nach solchen Menschen, von denen man sich normalerweise wegdrehen muss. Weil es darunter solche Leute geben muss, auch bis auf den heutigen Tag, die so drauf sind. Und die Gott da rausretten will. Und ich bin dankbar, dass es mal sowas gab, eine Mitternachtsmission in Deutschland. Und ich bin bedrückt, dass heute außer paar ganz wenigen Leuten von der Heilsarmee sich niemand mehr um diese Menschen kümmert. Und dass es genauso ein Sozialgeschäft geworden ist wie alles andere und dass das irgendwelche Vereine machen, mehr oder weniger engagiert und oft mehr engagiert als die Gläubigen. Das ist eine Schande. Bitte? Das ist außer, das, früher war es in Deutschland, gab es noch die sogenannte Mitternachtsmission. Das waren Menschen, die sich um Prostituierte gekümmert haben. Heute gibt es bis auf ein paar wenige Leute von der Heilsarmee praktisch niemand mehr aus dem christlichen Lager, der sich um solche Leute kümmert. Und es ist eine Schande, dass das zum Sozialmarkt geworden ist und es gibt ein paar Vereine, die sich darum kümmern. Wie viele wirklich verschleppte Menschen, die überhaupt niemals damit gerechnet hatten, in so einen Dreck zu landen, sind einfach aus ihren Familien oder der Not gehorchend in solche Situationen hineingepresst worden. Ja, oder verkauft worden. Ja, natürlich. Naja, auch das gibt es, aber ich weiß von jungen Frauen, alleinerziehenden Frauen, die ein Versprechen gefolgt sind, dass sie ein bisschen was zuverdienen können in einem anständigen Beruf und dann sind sie hier so lange vergewaltigt worden, bis sie einfach ihren Widerstand aufgegeben haben und sind verkauft worden in solche Dienste. Und es gibt kaum Gläubige, die das irgendwie rührt. Das ist eine Schande. Und ich sage es nochmal, diese vermutliche voreheliche Kommunikation von dieser Frau und dem der Kundschafter, der sie dann in Ehren zum Mann, zur Frau nimmt, den sie in Ehren zum Mann kriegt, das ist eine der besten Passagen der Bibel. Ein Wort des Glaubens, ein nüchterner Umgang, wo man lernen kann, wie man sich in schwierigen Situationen in der Welt bewegt. Es sind oft Leute, die aus dem Milieu kommen, die können sich in schwierigen Situationen besser bewegen, als die immer unter frommen Bedingungen aufgewachsen sind. Reicht für heute, oder?
Ja. Es gibt Menschen, die würden sicherlich mit diesem Leben schreiben und nicht schreiben wollen, aber es ist tatsächlich immer ganz
einfach. Es gibt nicht gar keinen Auftrag Gottes, weil es gibt Generalaufträge Gottes, die heißen, rette die zum Tode geschleppt werden. Das ist ein Generalauftrag. Ja? Es gibt den Generalauftrag, der hier an der Wand steht. Geht hin und macht alle Völker zu Jüngern. Das geht nicht, weil du aussiehst wie ein Zuhälter. Entschuldigung. Nein, aber. Nein, natürlich wird er dich nicht verurteilen.
Ein Grundauftrag ist von uns. Ein Grundauftrag, Leben zu retten und Ungerechtigkeit zu dämmen.
Es ist die Frage, wie. Natürlich ist dann die Frage, wenn ich bereit bin, in solchen Dienst zu gehen. Herr, wie? Herr, wann? Herr, wo? Und da kriege ich entweder seine Weisung oder verlasse mich auf seine Führung. Und diese beiden Wege gibt es dafür.
Ich habe letzte Woche zum Fernsehen gesehen, dass in Tschechien so ganz viele Kinder, also von den Eltern verkauft werden und so, das hat mir voll weh getan, die haben auch so gesagt, wie viel die Möglichkeit gibt es.
Wir haben voriges Jahr, auf dem Rückweg von einer Missionsfahrt, eine junge Schwester in Prag besucht. Es hat mir so wehgetan, die war so schlecht ausgebildet, so schlecht ausgerüstet, so alleine in diesem Dienst. Am liebsten hätte ich ihr gleich unser ganzes Team als Verstärkung dahin geschickt. Diese junge Frau, die eigentlich das Leben vor sich hat, um Karriere zu machen, die opfert sich da hinein, um solchen Menschen zu dienen. Ich bin dankbar. Also ich bin froh, dass wir da mit in Kontakt sind und dass wir sie wenigstens hin und wieder mit einer kleinen Ermutigung unterstützen können. Es ist ein riesiges Gebiet. Die ganze Welt ist ein riesiges Gebiet zu dienen. Nur gehen müssen wir. Nur anzünden müssen lassen wir uns vom Wort Gottes. Und nur gereinigt müssen wir sein, um selber nicht an solchen Stellen zu Schanden zu werden. Im Innersten verändert, um dort unserem Mann oder unserer Frau zu stehen, in den Werken Gottes. Es schmerzt mich, ich habe das diese Woche schon einigen Geschwistern gesagt, es schmerzt mich, dass in der Christenheit immer nur empfohlen wird, wegzugucken. Ich sage, lasst uns hingucken in diesen ganzen Dreck und in dieses ganze Leid und dagegen aufstehen, statt die Augen zu verschließen und sagen, oh Gott, wie ist das schlimm auf dieser Welt, kannst du Jesus nicht bald wieder schicken, kann man ja nicht mehr aushalten. Er wird kommen, natürlich, aber bis dahin hat er uns gerufen, an seinem Werk zu bleiben. Also, lass uns gehen.
Mir wurde mal erzählt, dass man sowas bloß nicht machen soll, nur es funktioniert nicht. Ich mache das gut. Ich war sowas, wir haben das schon mal gemacht.
Ja.
Wir sind so ein Bordell gegangen und haben dann dem Zuhälter auch Geld gegeben gehabt, für die Frau. Aber wir haben von Gott bekommen gehabt damals, dass wir der Lied spielen sollen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Im Ausland, da waren wir mal mit.
Also, ihr wisst alle, der Mann Gottes, der uns hier Jahr für Jahr besucht, wie Gott ihn gebraucht hat, während einer Evangelisation in Amsterdam den Bruder mitzunehmen, ins Rotlichtviertel zu gehen. Zu einer Frau, die Gott ihnen gezeigt hat. Und die ist an diesem Abend gerettet worden. Und rausgekommen, nicht nur, sie ist auf einem neuen Weg. Es gibt Regeln dafür. Welche Regeln? Welche Regeln gibt es dafür? Ganz nebenbei haben wir hier eine Regel entdeckt, wie man damit umgeht. Na, mit Huren. Du kannst ins Hurenhaus gehen, kein Problem. Aber geh nicht alleine. Geh nicht alleine. Geh nicht alleine. Okay. Sie waren zu zweit und sie scheuen sich nicht, genau dorthin zu gehen. Okay, morgen geht's weiter, zur gewohnten Zeit, 3:30 plus Mehrwertsteuer.